Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg. Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem Drittliga-Podcast. Der 11. Spieltag ist vorbei und wir reden heute nur über 8 Spiele. Und mit wir ist wieder ein vermisster alter Kollege dabei. Hallo, wie heißen Sie nochmal?
Ja, ich bin der Martin. Moin. Nee, ich bin wieder fit oder auf jeden Fall deutlich, deutlich fitter als noch vergangene Woche. Danke an Philipp, dass er in der einen Woche für dich eingesprungen ist. Dann haben wir ja eine Woche aufgeschoben wegen der schönen englischen Woche. Das war ja super. Und dann ist er ja für mich nochmal eingesprungen. Also vielen Dank, lieber Philipp, dass du da 2-mal in Folge jeweils einen von uns gut vertreten hast. Wir machen es dann ja aber doch auch gerne in Originalbesetzung.
Genau, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ihr Philipp in diesem Podcast gehört habt. Denn wir wollen auch gerne noch mal ein paar Beiträge, wenn durch Sprachnachricht oder vielleicht muss er dann doch noch mal einspringen. Genau.
Wer weiß.
Zur Stammbesetzung ist er dann immer noch nicht übergegangen. Wahrscheinlich haben die erst schon wieder ausgemacht, dass Philipp nicht dabei ist.
Aber
er hat ja auch einen YouTube-Channel, den können wir auch hier drunter noch einmal verlinken. Kommt da gerne vorbei, abonniert da. Ich habe da auch schon ein paar Videos von gesehen und muss sagen, ist immer wieder geil. Also das gucke ich mir gerne an. Das ist sehr fundiertes Wissen.
Und das ja nicht nur zu
eine gute Portion.
Genau, und das ja auch nicht nur zu RWE, sondern einfach generell zur dritten Liga. Was gerade wichtig ist, was gerade ansteht. Sehr, sehr guter Kanal, also gerne reinfolgen. Dakun heißt der gute Mann.
Genau. Heute ein kurzer Spieltag. 2 Spiele haben nicht stattgefunden. Nämlich Freiburg gegen Saarbrücken und Duisburg gegen Halle?
Nee, ja. Andersrum. Duisburg, Saarbrücken, Duisburg und Halle.
So rum, ja.
Okay. Halle gegen Freiburg. In Freiburg. Aber über Duisburg sprechen wir trotzdem kurz, würde ich sagen.
Würde ich sagen, denn der MSV Duisburg ist ausgeschieden aus dem Landespokal, aus dem Niederrhein-Pokal gegen den KFC Uerdingen, auch altbekannte aus der dritten Liga. Und zwar mit 1:0 nach Verlängerung.
Richtig.
Und Boris Schommers ist schon wieder am Zaubern.
Der Harry Potter Trainer.
Der Harry Potter ist wieder am Zaubern. Und im MSV-Forum ging es heiß her, was ich noch gesehen hatte. Der Taktikguru des Forums, der hat sich schon sehr über Boris Schommers ausgelassen. Gesagt, alles, was unter Wural funktioniert hat, ist jetzt über den Haufen geworfen.
Ja, ja.
Jetzt läuft alles wieder gegen die Wand. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich sag mal, das ist der ganze Vorschuss könnte jetzt schon wieder, die ganzen Vorschusslorbeeren könnten jetzt schon wieder.
Es ist halt aber
im Sande verlaufen sein nach der Niederlage.
Himmelfahrtskommando, sich als Trainer, als Hoffnung im Abstiegskampf fucking Boris Schommers zu holen. Also bei aller Liebe, das ist. Boris Schommers ist das, was Frank Kramer in der Bundesliga ist. Den willst du einfach nicht. So, mag ja sein, dass er bei Düren nicht gänzlich schlecht war. Aber also, ich glaube, wir haben weiterhin hier einen Trainer, auf den wir uns tendenziell einschießen könnten.
Und das Lustige ist, es schafft auch nur der MSV im Podcast besprochen zu werden.
Obwohl sie nicht
spielt. Selbst wenn er gar nicht spielt.
Ah, liebe Zebras, bleibt stark. Es ist sehr, sehr hart für euch. Ja. Sehr, sehr schwierig.
Genau. Also wir stehen bei euch. Wir wollen auch nicht, dass der
MSV absolut nicht. Nein, um Gottes Willen.
Auf keinen Fall. Ihr sollt da irgendwie wieder rauskommen. Ich gönne anderen Teams viel mehr den Abstieg.
Von mir aus auch mit Boris Schommers. Hauptsache, ihr bleibt halt drin.
Ja, ist mir völlig
egal. Ich sehe halt nur nicht, dass Boris Schommers das hinkriegt.
Das, Das war jetzt erstmal Wingardium Leviosa und bald ist Expelliarmus dran.
Ja, im Winter holen sie dann Moritz Stoppelkamp als Patronum zurück. Ja. Der Schutzpatron.
Ja, das, ich meine, Zebra als Patronus hast du ja schon.
Ja, das stimmt. Naja.
Ich habe mich übrigens, ich dachte mir, okay, Harry Potter, Schommers, da kannst du bestimmt ein gutes Wortspiel für die letzte Folge. Was habe ich mir einen abgedacht bei dem Folgentitel, ne?
Ja, das glaube ich.
Ich meine, mit dem jetzigen bin ich ganz zufrieden. Ein Schommers macht's Traum. Aber ein Harry Potter Wortwitz, es wollte mir nicht
einfallen. Ja, hast du ja auf Twitter dann gemacht.
Ja, aber es war kein Wortwitz, oder?
Ja, okay, kein Wortwitz, aber es war ein Gedenken an Harry Potter Witz. Ja. 9 3/4 Spieltag.
Ah, der 9 3/4 Spieltag, hätte man sagen können. Na gut, egal. Wäre auch mir ein bisschen zu verklausuliert gewesen. Egal. Wir reden über den Spieltag und fangen an mit dem Freitagsspiel, oder?
Gerne, gerne. Du hast es gesehen, sagtest du?
Ich hab's gesehen,
dann
ja.
Dann würde ich sagen, hau mal raus. BVB gegen Essen.
Ja, das Spiel endet 2-1 für RWE. Es war quasi ein Heimspiel, denn vor, es waren wie viele Fans? 17.000 insgesamt im Stadion?
Ja, und davon waren
mindestens 16.000 Essener. Ja. Also die ganze Südkurve war, ja, es war die Süd, ne? Ja, die ganze Südkurve war voll mit Essenern. Und auch die Geraden waren viele Essener, das konnte ich sehen. Und ich weiß auch, dass Philipp da war. Und ja, ich meine, Dortmund 2 hat natürlich ein paar Fans mitgebracht. Schon das, also das machen sie immer, wenn ihre erste Mannschaft nicht spielt, dass die zur U23 gehen. Aber ich sag mal, der allergrößte Großteil wären Essener gewesen. Das hat man auch gehört.
Hat ja der Stimmung auch gut getan. Ich habe
einen
Ausschnitt gesehen oder ich habe kurz reingeguckt. Ich habe das Spiel aber nicht wirklich gesehen. Ich habe zugegebenermaßen gar nichts wirklich gesehen am Wochenende.
Ja, ich habe leider auch wenig, wir waren beide relativ unterwegs, / krank noch, du?
Ja, ja.
Ja. Und deswegen konnten wir wenig sehen, aber das Spiel konnte ich sehen. Und es fing an mit dem BVB, der gut ins Spiel gekommen ist, wie ich fand. Kommen sie aber eigentlich oft in dieser Saison. Und ja, dann hat Butler eine dicke Chance. Dabei verletzt er sich aber und musste ausgewechselt werden. Dann hatte Essen eine Chance. Harenbrock, der auf Wonitsch passt, aber Lotka steht richtig und kann parieren. Dann Koruma nach einer Ecke mit dem Kopfball. Der Ball springt gegen die Latte auf die Linie und an den Rücken von Lotka. Ja, klassisches ja, Kacktor. Naja, so kacke sah es nicht aus. War einfach Pech. Zum 1-0 für den RB. Dann Michel mit einem guten Kopfball, Golz kann aber sehr gut halten. Und nach einem Zweikampf gegen Koruma fällt Hetwa. Ist das ein Elfmeter oder nicht?
Ich finde, dass man ihn geben kann, aber nicht geben muss.
Ich sehe es nämlich genauso. Und ich weiß, dass Philipp das nicht so sieht. Für Philipp ist das, ich sprach von Schwalbe, ich glaube Schwalbe ist ein bisschen sehr hoch.
Na, Schwalbe ist es nicht. Es gibt
einen Kontakt. Schwalbe ist es nicht. Es gibt wirklich einen Kontakt. Also da bin ich auch dabei. Aber ich will auch schon sagen, den kann man geben. Aber ja, mehr noch. Also es kommt gleich noch mehr. Genau, kann man geben, meiner Meinung nach. Kann man aber genauso gut weiterlaufen lassen. So, dann Michel verwandelt den Elfer zum 1-1. Übrigens sehr gut geschossen. Denn direkt im Gegenzug. Also wirklich direkt, das war glaube ich eine Minute später. Brummel, der sich gut durchspielt, dann hinten auf Müsel zum 2-1. Und dann gab es einen zweiten Zweikampf. Wufak gegen Bueno. Und dann ist die Frage, ist das ein Elfmeter?
Schwierig, hallo? Aufgrund des Erstens. Aber ich finde auch da... Ja, ich finde auch, da ist ein Elfmeter, den man geben kann. Gerade wenn man den ersten gibt, finde ich, ist der schon klarer.
So sehe ich es auch.
Also ist halt Glück.
Für mich ist das ein klarer Elfmeter.
Also das Foul ist ballorientiert, aber er nimmt da schon so ein bisschen das Bein von Bueno in Klammer. Ich finde, wenn man den ersten gibt, muss man den eigentlich geben.
Ja.
Ich sag mal so, es ist okay, dass es den nicht gab, weil der erste eben ein Kann- und kein Muss-Elfmeter ist.
Es wirkte jetzt so ein bisschen wie eine Konzessionsentscheidung, nur nach dem Motto, der erste war brenzlig, der zweite gibt man dann mal nicht, aber es hätte eigentlich genau anders gelaufen müssen. Der erste darfst du ruhig weiterlaufen lassen, den zweiten musst du geben.
Richtig.
Und am Ende kommst
du. Obwohl ich trotzdem finde, dass man den ersten geben kann.
Ja, also er hätte sich nicht beschweren können, wenn es beide gegeben hätte. Aber wenn du dich entscheidest für einen gebe ich nicht, dann den ersten nicht geben. Andersrum ist die falsche Entscheidung.
Ja, definitely.
Ja. Und Harenbrock nochmal auf Vonage, aber der kann den Ball nicht gut platzieren. Und dann im Gegenzug nochmal ein Kopfball von Pudel, aber der ist ein wenig zu kraftlos. Und damit kann sich RWE wieder so ein bisschen Ruhe verschaffen mit dem Sieg. Und springt damit erstmal auf Platz 10. Richtig wichtiger Sieg im Derby. Und ein starkes Spiel. Also ich würde auch schon sagen, dass es ein absolut verdienter Sieg war.
Ja, insgesamt auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich so langsam Dabrowski, mich so langsam bei ihm entschuldigen muss.
Ja.
Ich hatte das ja auch bei uns in der Kicktipp-Gruppe gelesen, dass ich Dabrowskis Idee von Fußball oder also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber dass ich dem wohl ein bisschen Sympathie entgegenbringen sollte oder zumindest akzeptieren muss. Nein, ich halte ihn nach wie vor für einen nicht guten Trainer.
Ja.
Aber es funktioniert aktuell.
Das kann man genauso sehen, ja. Und wie gesagt, ich finde RWE spielt passablen Fußball, hat jetzt sich eben retten können, Dortmund. Ich glaube, so ein bisschen der Knackpunkt ist es, Dortmund so die ersten Minuten so ein bisschen zu überstehen, weil du merkst schon, dass Dortmund da irgendwie lustig wie die Feuerwehr. Ich habe das auch gegen RWE, auch wenn das jetzt nicht unbedingt in Riesenchancen, aber die Butler-Chance war ja ein Beispiel dafür. Dass man die Phase so ein bisschen übersteht und dann ein bisschen freier aufspielen kann. Aber ich finde auch, Dortmund hat sich eh ein bisschen gemacht im Gegensatz spielerisch zum Anfang der Saison.
Ja, das stimmt.
Also die hate ich jetzt nicht mehr spielerisch so weg, wie ich das davor
gemacht habe. Ich sag mal so, aktuell finde ich Rang 7 für die fair.
Ja.
Für das, was sie spielen.
Doch, kann man absolut so sehen. Aber du hast halt jetzt auch wieder mit einem Ilunga Jombo und einem Butler zum Beispiel, da auch wieder zwei, die sich da so ein bisschen rausheben. Gut, Butler ist jetzt verletzt, ich weiß nicht, wie lang, wie schwer. Aber ein Ilunga Jombo, der sowieso immer auch einen Unterschied machen kann.
Ja, aber auch ein Headwear.
Auch ein Headwear.
So, also.
Und ein Michel.
Klar. Ne? Und die hättest du nicht, wenn du nicht Dortmund 2 wärst. Hm. Also die hättest du nicht alle in einem Kader. Die würden sonst bei vier anderen Drittligisten spielen. Bei drei anderen Drittligisten. Zwei könnten vielleicht bei einem Team zusammenspielen, aber tendenziell hast du nicht alle vier zusammen in einer Truppe. Butler ist so ein bisschen der Jinma-Ersatz. Ähnelt ihm ja auch vom Spielertyp.
Ja. Mir hat übrigens beim RWE auch Young gut gefallen in den paar Aktionen, die er hatte. Und Harenbrock.
Lanze brechen.
Was denn? Ja, so ein bisschen.
Lanze brechen für Zaire Young.
Ja, also ein paar Aktionen hatte er. Ich muss zugeben, ich habe nicht 90 Minuten gesehen, aber den Großteil. Und da haben mir die Aktion von Young doch wohl gefallen bis zu seiner Auswechslung. Punkt. Und Golz sowieso. Golz für dich das Zeug, bester Keeper der Saison zu werden?
Ja, definitiv. Absolut.
Ich glaube,
der war letztes Jahr schon stark. Der ist dieses Jahr stark. Das Problem ist halt, dass er bei Rot-Weiß Essen spielt und eine eher maue Abwehr vor sich hat.
Ja.
Das könnte nachher leider das Problem
geben. Und deine Konkurrenz ist groß. Also du hast Keeper wie Lotka, du hast einen Trillazza, du hast einen Vollard, du hast einen
Mennel, der bei Aue
insgesamt. Oh Gott, ich habe Mennel gar nicht genannt.
Gebhardt bei Regensburg.
Ja. Also ziemlich starke Konkurrenz.
Selbst ein Patterock bei Saarbrücken, die ja nun im Niemandsland rumdümpeln aktuell, ein super Torwart.
Ja, aber der macht auch Fehler. Also
Patterock. Warte mal bei Drillatzer ab.
Ja, okay. Nee, aber ich würde Golz aktuell auch gerade.
Top 5 auf jeden Fall.
Top 3 auch auf jeden Fall. Wenn nicht sogar 1, weil ich kann mich tatsächlich schon an ein paar Dinge erinnern, die Golz da richtig rausgefischt hat. Und ja, durchaus Platz 1 Potenzial.
Ja.
So. Dann erzähl uns mal was zum Spielverlauf. Jan Regensburg gegen VfB Lübeck.
Ja, der Nord-Süd-Schlager. Ist das von der Entfernung weiteste Spiel der Liga?
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und
nee,
Regensburg
ist nicht
so weit. Regensburg ist mitten in Bayern, das ist nicht so weit weg.
Stimmt. Haching ist, glaube ich, weiter unten, ne?
Ja.
Ist Haching nicht hinter München noch?
Genau, Haching ist München quasi.
Ja, okay, dann ist das
weiter. Ingolstadt ist, glaube ich, boah, ich kenne mich so schlecht aus in Bayern. Ich war da fast noch nie.
Aber Fakt ist, es ist eine weite Strecke nach Regensburg. Ja. Und da ist der VfB Lübeck hingefahren am Samstag, um 2-1 zu verlieren. Es ging damit los, dass Hauptmann Gücüsirin sucht und findet, der dann allerdings knapp verzieht. Vom Strafraumrand ist es dann ein Altbekannter, den man auch aus dem Enzland kennt, Florian Egerer, der den Ball leicht über das Tor zieht. Dann sind es die Regensburger mal mit einer Offensivaktion, Kota, der einen Steckpass von Feed zum 1-0 Führungstreffer nutzt und Garnaus danach allein aufs Tor läuft. Klevin kann den ersten zunächst halten, den Nachschuss von Oskar Schönfelder. Der landet dann allerdings zum 2-0 im Tor. Oskar Schönfelder damit mit einem Treffer. An dieser Stelle Werder bildet aus. Mit dem 2-0 geht es dann nämlich auch in die Halbzeit. Direkt nach der Halbzeit ist es das Bild, was man aus dem vom Anfang der ersten Hälfte kennt. Lübeck etwas besser aus der Kabine gekommen. Gücüsirin schickt Velasco, der macht den Anschluss zum 2-1. Viel passiert danach nicht mehr, außer Gekloppe und Getrete. Bräunig fliegt mit Gelb-Rot dumm für Ball wegnehmen, beziehungsweise mitnehmen.
Ja, mega dumm.
Und Sommer fliegt mit Rot wegen einer Notbremse. Somit verliert Lübeck 2-1 in Regensburg und rutscht damit auf Rang 17 ab. Regensburg erkämpft sich Platz 2.
Ich habe nochmal nachgeguckt, die weiteste, also ich habe jetzt die Karte vor mir mit den Logos. Ich würde jetzt einfach mal nach Laienblick, also ohne das jetzt bei Google Maps nachzurechnen, sagen, es ist Lübeck und Freiburg die weiteste Strecke, knapp gefolgt von Lübeck-Haching.
Ich würde das mal eben mit Maps nachschauen.
Ja.
Aber interessiert mich halt gerade.
Aber ich glaube, mein Auge lügt da nicht.
Aber also vom Stadion an der Lohmühle.
Jetzt habe ich die Lücke extra genutzt.
Zum Dreisam. Ist mit Doppel-M geschrieben? Nee, Dreisam-Stadion.
Nein.
Das sind 890 Kilometer.
Eieiei.
Naja, stimmt nicht, warte, ich hatte auf Fahrrad hier noch, also mit dem Fahrrad wärst du 2 Tage unterwegs. Mit dem Auto sind es nur 816 Kilometer, bist 8,5 Stunden unterwegs.
Oh. Plus Respekt.
Und ich muss gestehen, ich weiß das Stadion von Unterhaching gar nicht.
Geh mal bei Unterhaching ein. So groß ist die Stadt nicht.
Hey, ich gebe Unterhaching ein und es kommt relativ früh Unterhaching Stadion. Sportpark Unterhaching heißt er.
Ja, das, genau, so heißt es auch.
856 Kilometer. Ist weiter. Von der Kilometerzahl. 856 zu 816. Ja, Unterhaching ist weiter als Freiburg.
Ja, gut.
Aber ist 11 Minuten
aber
kürzer
nicht Luftlinie.
Von der Zeit. Nee, Autostrecke, ne?
Ja, okay.
Ich habe jetzt Autostrecke genommen.
Okay, gut.
Interessant.
Ja, ich finde, ich wollte mal zum Spiel. Ich glaube, Joe Enox gewinnt hier in feinster Joe Enox-Manier.
Ja, 2 Dinger gemacht und dann.
Und ein scheiß Spiel gespielt, ja.
Nach Hause gefahren, das Ding.
Und der VfB Lübeck kann einem leid tun. Die haben eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Ich kann mal jetzt live nachgucken, das hätte man auch vorher machen können. Aber
nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass sie ein gutes Spiel zeigen und sich nicht belohnen können.
Das stimmt, ja. Und das ist meistens nicht gut, wenn man das macht. Dabei.
Es ist aber schön zu sehen, dass es besser ist als vor 3 Jahren, wo sie schon mal da waren, in der Corona-Saison.
Ah, okay. Die XG sind noch nicht drin. Wir nehmen übrigens diese Folge schon am Sonntag auf, sodass sowohl Kicker keine Noten verteilt hat, wie ich gerade gesehen habe, als auch keine XG bei Footy-Stats sind. Tja, manchmal muss man damit leben können. Aber ich würde schon behaupten, dass Lübeck hier mehr XG hatte als Jan Regensburg. So sah zumindest der Spielverlauf aus. Und ja, ich habe mir gerade mal die Tabelle angeguckt. Und ich sag mal, die Absteiger heißen aktuell, warte mal, jetzt habe ich natürlich gerade geschlossen, warte. Die Absteiger heißen aktuell Lübeck, Freiburg 2, Halle und Duisburg. Und ich will nicht sagen, aber das klingt wie eine Konstellation, wie sie vielleicht am Ende der Saison heißen könnte. Also, ich glaube, wir hatten noch nicht in der Saison, dass ich so sehr sage, die vier, ja, fair. Also, ich glaube, jetzt stehen wirklich die vier schwächsten Mannschaften ganz unten.
Gehe ich insgesamt mit, kann ich unterschreiben.
Und dann gefolgt von Mannheim und Bielefeld, wo ich ehrlich gesagt sage, auch das kann man wohl so sehen.
Bin ich nicht ganz bei dir? Mit Bielefeld bin ich nicht ganz bei dir.
Okay.
Weil ich weiterhin finde, dass Bielefeld eigentlich besser ist als das, wo sie stehen. Zumindest offensiv ganz klar.
Da reden
wir ja gleich noch drüber. Gerade auch interessant, weil es ein direktes Duell war. Bei Mannheim bin ich voll bei dir. Aber da sage ich dann auch gerne gleich mehr zu.
Okay, dann lass uns doch weitergehen, oder? Oder hast du noch was zu Regensburg Lübeck?
Nee. Ich habe alles gesagt, wie gesagt, ein bisschen schade, dass sie sich wieder nicht belohnen konnten.
Ja, Regensburg ergaunert sich übrigens den zweiten Platz.
Ja.
Nach der Niederlage von
Ulm. Es ist halt Joe Enochs Fußball. Und Stand jetzt muss man halt sagen,
ja.
Joe Enochs Fußball kann theoretisch Aufstiegskampf.
Scheinbar schon, ja.
Irgendwie,
also
aber
aktuell
abgerechnet.
Auf jeden Fall. Ich hätte es nicht gedacht.
Ich meine, wir können ja nach dem 11. Spieltag eine erste richtig gute Bilanz ziehen. Und so wie die Tabelle aussieht, habe ich nicht vor der Saison mit gerechnet.
Nee. Ganz ehrlich, unten war so ein bisschen mitzurechnen vielleicht, aber oben
Duisburg
überhaupt
nicht,
bis auf Dresden.
Also Duisburg als Tabellenletzter war nicht mitzurechnen. Nicht als Tabellenletzter.
Ich habe das Duisburg immer zugetraut, dann doch wieder unten reinzurutschen. Also
das auch, ja, aber nicht Tabellenletzter.
Nee, Tabellenletzter nicht unbedingt, aber das ist, unten ist, also, ist ja eh noch eng. Also
Halle, Freiburg waren klar.
Freiburg war klar?
Für mich ja. Ich habe die von Anfang an da unten gesehen.
Okay. Ja, für mich nicht.
Oder?
Hab ich aber ich finde es trotzdem fair, dass sie da stehen aktuell.
Ja, ja. Aber bevor wir zu Freiburg kommen, kommen wir zu einer anderen schwarz-weißen Mannschaft.
Wir kommen heute gar nicht zu Freiburg, das ist das Schöne.
Stimmt. Kommen wir aber trotzdem zu einer anderen schwarz-weißen Mannschaft. Nämlich zum SVS. Die waren zu Gast in Bayern. In Unterhaching.
Hey, langweilico.
Ja, 0-0. Ich hatte kurzzeitig gestern Konferenz geguckt. Dann fiel mir ein, die Werder-Frauen spielen. Dann habe ich das halt geguckt. Weil es ist selten, dass die im Weserstadion spielen. War jetzt das zweite Mal.
Genau, und ich war da im Stadion. Ich hatte ja erst, hatte ich im Podcast ja erwähnt, überlegt, nach Bielefeld zu fahren. Hätte ich auch gemacht. Problem ist, da wäre ich alleine hingefahren. Und dann war die Alternative mit ein paar Leuten... Frauen, Bundesliga, Werder, Köln, Weserstadion. Das fand ich dann doch ein bisschen besser.
Und ich bin halt nicht ins Stadion gegangen, weil ich eben noch gekränkelt habe. Deswegen habe ich es von der Couch verfolgt, aber kurzzeitig auch dritte Liga geguckt. Und da wurde in der Konferenz wenig Unterhaching-Sandhausen gezeigt.
Hätte das gedacht.
Und nach dem Spiel haben Steven Ruprecht und ich finde völlig verschenkter Reporter namens Strassi, bisschen verschenkt, wenn er da im Studio sitzt und den Reporter spielt und nicht Kommentator, auch gesagt, ja, da wurde das Toreschießen vergessen. Und zum Spielverlauf würde ich gerne ein bisschen was sagen. Irgendwie fühle ich mich gerade in diesem Flow. Denn 0-0 ging es aus. Das ging damit los, dass eine Flanke auf Otto gezogen wird. Der, ja, sein Kopfball geht allerdings nicht aufs Tor, warum auch immer. Schwabel spielt den Ball danach gut rein auf Fetsch, der allerdings zu zentral. Skalatidis zieht danach nach innen. Renen ist da etwas unsicher, kann den allerdings trotzdem parieren. Eine Kopfballverlängerung danach landet bei Stiefler. Dieser ist allerdings im Abseits. Schwabel tritt auf den Ball. Vollert kommt raus. Otto dann von der Mittellinie, allerdings nicht drin. Hopsch nach Ecke. Allerdings ist Renen da reaktionsschnell. Und Knipping nochmal mit dem Kopf. Auch der findet sein findet der Ball seinen Weg nicht ins Tor. Und so endet das Spiel. 0-0. Chancenarm, unspektakulär, langweilig. Leute, die das sich im Einzelspiel angeguckt haben, ey, ihr tut mir leid, das sag ich euch. Also da habt ihr 90 Minuten verschenkte Lebenszeit.
Ja, ich hab mir auch schon vorgestellt, stell dir vor, du hast unter Haching Sandhausen an so einem Samstag, Samstagnachmittag, wo keine Bundesliga spielt, wo du jedes Spiel hättest besuchen können, und dann wärst du nach Unterhaching gegen Sandhausen, guckst dir ein 0-0 der schlechteren Sorte an und denkst dir, was mache ich mit meinem Leben? Aber Respekt an alle, die da waren, an alle 3600, immerhin. Übrigens, Uhlsportpark heißt er natürlich in Haching.
Ah, natürlich. Ja, gut. Ändert nichts an der Tatsache, dass er ein super schlechtes Spiel am Samstag lief.
Ja, ich glaube, ich will auch nicht so viel drüber reden.
Ich kann da auch nicht mit viel zu sagen. Also,
nee, ich habe nicht bisschen, viel passiert, ne?
Ich habe ein bisschen Konferenz geguckt. Und ganz ehrlich, da wurde zweimal kurz eingeblendet und dann schon, ja, hier passiert eh nichts und weiter ging's.
Wer war für dich, ich fand, Haching war schon die bessere Mannschaft. Also
von den Highlights her, ja, voll.
Die haben ein, zwei Sachen zugelassen von Sandhausen und dann eigentlich fast nur selber Chancen. Und es war wirklich, alles kam per Flanke und per Kopfball. Das ist, aber du hast natürlich da auch so einen Hopsch, einen Fetsch, ne? Die alle kopfballstark sind. Und Otto, weißt der du, auf der anderen Seite natürlich mit Kopf was kann.
Weißt du, wem so viel Flanken gefallen hätten?
Hm?
Joe Enochs.
Ja.
Das, Joe Enochs, der hätte dieses Spiel geguckt und hätte sich gedacht, ey, das ist geil. Das ist mein Fußball. Das war Joe Enochs gegen Joe Enochs.
Stimmt, ja. Ohne Joe Enochs.
Ohne Joe Enochs. Ja, weiß ich nicht. Sandhausen tritt auf der Stelle. Ich halte Danny Galm nach wie vor für nicht so gut. Aber, naja, wer weiß. Sandhausen muss eigentlich hoch mit dem Kader.
Die Frage ist, gilt bei Danny Galm dasselbe Credo wie bei Mitch Kniat? Zeit geben? Wann ist Ende da in Sandhausen? Wie lange haben die Geduld?
Ich sag mal so, ja, weil Danny Galm kennt die Liga nicht. Kniat kennt sie. Ich würde behaupten, dass Galm deswegen insgesamt mehr Zeit bekommt. Zumal er auch im Vergleich zu Bielefeld besser dasteht, insgesamt. Nicht viel besser, aber 3 Punkte Unterschied und eine Tordifferenz von 0 ist tendenziell ein Tick besser. Und er kennt halt die Liga nicht. Das ist halt ein Argument pro Danny Galm, was halt schon ein Argument gegen Mitch Kniat ist. Er kennt die Liga.
Ja. Ich glaube, wir gehen zum nächsten Spiel.
Ja, nächste schwarz-weiße Mannschaft.
Ja, wir sind beim SCFL gegen den FC Ingolstadt 04. Endergebnis 2-2. Und
Michael Kölner Fußball funktioniert noch nicht.
Ja, ich. Funktioniert noch nicht, aber FL Fußball funktioniert. Und Oliver Battista Meyer Fußball funktioniert. Und ich gehe mal aufs Sportliche ein. Battista Meyer dann nach Einwurf mit einer Flanke auf Lukoc, stand zum 1-0. Und direkt danach dann Battista Meyer mit einer Ecke und Stöcker, der den dann Volley zum 2-0 in die Maschen haut. Dann auf der anderen Seite Kanuric, der alleine ist, nach innen zieht und dann den Anschluss macht zum 2-1. Da ist die Verteidigung, es geht besser, um es mal ein bisschen ruhig auszudrücken, nett auszudrücken. Dann hatte Kanurisch noch eine Doppelchance, der erst geblockt wird und dann gehalten wird. Und Battista Meyer mit einer schönen Außenrissflanke auf Benger, der aber knapp verpasst. Das wäre ein schönes Tor geworden. Ja, und zum Schluss dann Kügel mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten und Mause kann dann das 2-2 zum Endstand machen. Was wäre Ferl nur ohne Batista Meier?
Immer noch, immer erstens noch das Mannschaft. Und zweitens immer noch der SC Ferl. Aber es würde halt einen sehr guten Offensivspieler fehlen.
Es vergeht auch kein Tag, dass ich nicht irgendein Spieler Spiel vom SFR schaue und einen Spieler höre und ich denke mir, wer ist das schon?
Das auch, ja.
Wirklich, die spawnen doch irgendwie, also das kannst du mir doch nicht erzählen. Wirklich, ich höre jedes Mal einen neuen Spieler, den ich noch nie gehört habe. Und das Schlimme ist, wahrscheinlich hat er schon ein paar mehr Spiele gemacht und dann sagt Magenta, ich habe das Gefühl, dass Magenta sich auch nicht traut zu sagen, wer ist das jetzt? Nein, aber das ist auch einfach mein Eindruck. Ich habe, ich weiß nicht, warum immer bei Fehlerspielern, dass ich Namen höre und denke mir, was, wer ist das? Naja, gut. Wer ist dieser Batista?
Also, Spaß. Fakt ist, wer denn nicht da ist, würde ein Offensivspieler fehlen. Ein guter Offensivspieler und ich finde, dass er von Spiel zu Spiel immer besser wird. Und was ich noch viel beeindruckender finde, ist, dass einfach Lars Lokotsch tatsächlich Tore schießt.
Ja, aber das haben wir ja die letzten Spieltage schon festgestellt.
Ja, ich finde es nach wie vor faszinierend. Wie auch immer das Alex Ende da hinkriegt.
Ja, und Ball können mit dem, weiß ich nicht, kann Ingolstadt mit dem Punkt leben? Kann Fair mit dem Punkt leben? Fair kann sicherlich mit dem Punkt leben. Aber
der Fair wird damit richtig leben können. Ingolstadt nicht. Die treten ja komplett auf der Stelle und kommen ja gar nicht.
Wenn Fair defensiv ein bisschen besser stehen würde, ne? Das könnte so. Aber diese Mannschaft, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, den Fußball sich anzugucken. Wenn Fair gegen irgendwen spielt, weißt du, das wird kein Haching gegen Sandhausen. Sondern das weißt du dann.
Das wird kein Joe Enoch spielen.
Ja, selbst wenn du gegen Joe Enoch spielst, selbst dann wird das Spiel ja mindestens okay.
Ja, weil Ferl macht einfach das, was man sehen will. Pure Offensive und gib ihm.
Ja.
Habt einfach, also ich finde, ein Ferl ist so Fußball in seiner ursprünglichen Form. Du hast da 11 Spieler, denen gibt's einen Ball und sagt, habt Spaß, Jungs. Habt einfach Spaß. Und ich finde, das sieht man in jeder Aktion des SC Ferl. Und das ist einfach gut. Dann erzähl uns mal was zu Viktoria Köln gegen den FC Augsburg.
Alter.
Oh Gott. Ich meine natürlich den FC Erzgebirge Aue. Magst du uns was dazu erzählen? Viktoria Köln gegen Erzgebirge Aue. 2-2 Endstand.
Ja, mache ich gerne. Folgendermaßen. Öffne Notizen. Genau, es begann mit einer riesen Chance von Bär, der vom freien Tor steht und einfach, also nicht vom freien Tor, ein Tor steht noch im Tor und den Ball aber mal komplett übers Tor säbelt. Dann schießt Tashi den Ball an die Latte, Viktoria viel zu passiv und auf der anderen Seite dann Bogicevic, der einleitet, dann von Koromkiewicz bedient wird, guten Move nach innen, aber dann übers Tor haut. Und dann kommt Maseiler an den zweiten Ball und kann zum 1-0, zur 1-0 Führung für Viktoria, mir fehlt immer das Verb, einschieben. Dann der Konter von Bogicevic, den er leider nicht veredeln kann, haut den Ball vorbei. Und dann rutscht eine Flanke durch, Stefaniak schiebt ein zum 1-1. Ja, und dann Dannhof aus dem Stand mit dem Schlenzer zum 2-1 und in der Nachspielzeit Masala nochmal auf Becker und der kann dann das 2-2, den 2-2 Ausgleich machen. Wo könnte Viktoria Köln stehen, wenn die eine vernünftige, funktionierende Defensive hätten? Also ich fand sie gerade in diesem Spiel gegen Aue erschreckend defensiv.
Ja, das stimmt. Leider ja.
Ich dachte, jetzt kommt eine eloquente Antwort.
Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ich stimme dir halt zu, ne?
Also gerade dieser Ball, der so durch die Abwehr reingeht und dann steht dann, was war das? Das genau, da wo Stefaniak dann am Ende steht und einschiebt. Also da, ja, da musst du das musst du besser verteidigen.
Halt, Ja, absolut.
Oder auch am Anfang, als
Räume, Aue die Chancen hatte,
hier mit Tashi an die Latte. Ja, da wirklich, da sind alle viel zu passiv, keiner geht hin. Also defensiv Köln, wie eh und je leider, schlecht.
Und das, ja, und das zerstört dann im Endeffekt auch unsere Diskussion von vor ein paar Wochen. Ist Köln ein Aspirant für den Aufstieg? Nein, leider nicht. Weil die Defensive einfach insgesamt zu offen steht.
Ja, und
es ist halt einfach.
Und Aue holt sich einen Punkt.
Ja, wieder mal. Aber in dem Fall finde ich es okay.
Ja, ja, absolut.
Aue war in dem Spiel nicht glücklich gepunktet, sondern schon ganz gut dabei.
Auch hier könnte ich tatsächlich mal sagen, vielleicht wäre ein Sieg Aue gar nicht so unverdient gewesen. Aber wenn Bogicevic da ein bisschen besser ausspielt, kann Köln auch noch ein drittes Tor schießen. Also ich glaube, unentschieden, erstens können da beide super mit leben und zweitens ist es, glaube ich, im Großen und Ganzen okay und fair.
Ja, würde ich mich so anschließen, tatsächlich.
Super. Und ich glaube, dann können wir auch zum Highlight kommen, oder?
Topspiel. Ja, ist ein Kracherspiel.
Zum Topspiel. Arminia Bielefeld gegen den SV Waldhof Mann-Gast. Wichtig zu erwähnen. Denn wie sieht das sportlich aus?
Endstand war ein 3:1 für die Bielefelder. Man hat also wieder nicht punkten können in voller Zahl für Waldhof. Bielefeld verlässt so auch die Abstiegsränge und das nehme ich vorweg. Bielefeld hat meiner Meinung nach auch in der Höhe das Spiel verdient gewonnen. Und zum Sportlichen ist zu sagen, Klos leitet den Treffer für Bujelab ein, indem er ihn... Nee, stimmt gar nicht, was ich hier jetzt gerade sage. Klos leitet auf jeden Fall einen Angriff ein. Bujelab, der schickt dann Sarin Renbase, der allerdings knapp am Tor vorbei. Danach ist es ein Fehlpass von Jonas Kersken. Arase, der vom Strafraum dann abzieht, der sitzt dann im Tor, weil der unhaltbar abgefälscht wird. Danach ist es ein Steilpass auf Hermann. Dieser fällt dann im Strafraum. Ist das ein Elfmeter für dich?
Nee. Schwalbe nicht, weil Kontakt ist da, aber so wie schon im Kommentar gesagt wird, er fällt vorher. Deswegen kein Foul.
Gehe ich mit. Danach ist es Putaro aus dem Rückraum. Bartels ist allerdings dran. Und dann ist es nämlich Klos, der direkte Torvorlage für Bujelab liefert zum 1:1 Ausgleich. Danach dann eine Ecke, die auf der Latte landet. Bujelab hat den Abschluss auch in der Szene gehabt. Oppi ist nach Klärung von Bartels zum 2:1 Führungstreffer mit einem Sonntagsschuss da. Und Biancardi findet kurz vor Ende noch Manuel Winzheimer, der zum 3:1 trifft und damit den Sack zumacht und den Deckel draufsetzt und mit Schniert holt, da bin ich mir ziemlich sicher, für ihn super wichtige 3 Punkte.
Ja, Arminia verlässt den Abstiegsplatz und ja, schießt Mannheim beinahe da drauf. Also Mannheim jetzt ja, wie gesagt, auf Platz 16. Platz 16. Ja, und ich hatte letzte Woche nach der Folge eine Umfrage gestartet, ist Kniat noch der Richtige in Bielefeld? Und 63% haben gesagt, ja, er braucht halt, also ich habe halt die Antwortmöglichkeiten, ja, er braucht halt Zeit oder nein, bitte jemand Neues. Und 63% haben ja gestimmt, 38% nein, also war doch relativ, ich habe...
Deutlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, knapp, aber...
Findest du?
Ich habe
mit einem knapperen Ergebnis gerechnet.
Ja, aber ist ja fast 60-40, also das ist... Ich hätte gedacht, es wäre deutlicher, aber es war, das wäre deutlicher von wegen rauswerfen, dachte ich.
Aber, ja, das meine ich ja.
Ja, aber es ist ja die Mehrheit sogar bei ja, Zeit, braucht Zeit. Natürlich weiß ich nicht, wann die Antworten gegeben wurden. Ich habe jetzt erst heute wieder auf die Antworten geguckt. Kann natürlich sein, dass es nach dem Spiel gewesen ist, glaube ich zwar nicht, aber... Könnte sein. Aber es scheint sich auszuzahlen, wenn aber auch man sagen muss, Waldhof Mannheim ist auswärts aktuell oder generell jetzt als Gegner zu haben, einfach super dankbar. Ich glaube, mit die verunsicherste, wenn man Duisburg ausklammert, vielleicht mit die verunsicherste Mannschaft der Liga. Also da ja, ist ja wirklich,
schon sagen.
Da geht's ja drunter, irgendwie ganz drunter und drüber. Das ist seltsam. Da ist kaum irgendwas, was man greifen kann, habe ich das Gefühl.
Ja, bin ich bei dir. Und in Mannheim sollte man über einen Trainer reden.
Das dachte ich mir. Du als großer Rüdiger Rehm-Freund.
Oh, ich finde ihn so viel schlimmer als Christoph Dabrowski. Liebe Essener, hier habt ihr es zuerst gehört bei mir. Tut mir leid, liebe Mannheimer, aber Rüdiger Rehm,
Ich habe stellvertretend letzte Woche auch schon gesagt, Jonas würde hier den Rauswurf von Rüdiger Rehm fordern.
Ja, ich fordere es diese Woche.
Ja, das dachte ich mir.
Ey, das ist, also ganz ehrlich, die sind seit Spieltag 1 kacke. Und selbst die Spiele, wo sie Punkte geholt haben, haben sie mich nicht überzeugt. Das war nicht gut.
Okay.
Und ich habe das mit Philipp auch besprochen vor 2-3 Wochen in der Folge. Sicherlich ist da viel auch in der Kaderplanung schiefgegangen. Die haben Martinovic im Sommer verloren, die haben Le Beau im Sommer verloren und keinen adäquaten Ersatz für beide geholt oder holen können, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, Rüdiger Rehm ist kein guter Coach. Das ist auch so ein Typ, der funktioniert in Ingolstadt vielleicht, wie Thomas Oral. Und dann war es das. Oder wie in Wiesbaden, wo der war.
Mhm.
Rüdiger Rehm, nee. Und ich gucke auf den Trainermarkt und sehe da Trainer, die sich Mannheim leisten kann, die besser sind. Und ganz ehrlich, die sind schlechter als unter Christian Neidhardt. Und Neidhardt hat man weggejagt.
Das stimmt, ja.
Und die sind deutlich schlechter als bei Neidhardt. Wenn zumindest eine fußballerische Weiterentwicklung wäre und man das irgendwie auf Verletzungspech oder Glücklosigkeit schieben könnte, etc., etc. Okay, dann könnte ich ja drüber hinwegsehen. Aber es ist ja spielerisch keine Weiterentwicklung zu sehen, meiner Meinung nach, in der Mannschaft, sondern eher ein Rückschritt.
Ja, und ich finde auch immer noch die Auswärtsschwäche tatsächlich, es ist echt ein Phänomen. Also,
ja, hätte halt auch Christian Neidhardt behalten können. Das wäre genauso gelaufen, wenn nicht sogar besser.
Ich gucke gerade mal, Auswärtstabelle ist Mannheim auf Platz 18. Heim immerhin auf Platz 12, also man sieht da auch schon, dass es immer noch deutlich schwächer ist, auswärts auf fremdem Platz, auch wenn das nicht mehr so extrem ist wie letzte Saison, aber das ging ja fast gar nicht mehr so extrem. Irgendwie muss
dafür
man das
man
mal
umstellen. Aber, dafür ist man aber auch zu Hause schwächer als letzte Saison.
Das stimmt. Man tritt aber wahnsinnig, wie gesagt, verunsichert auf auswärts, also das ist eine Mannschaft. Ich kann die wirklich gar nicht greifen. Letztes Jahr konntest du da Spieler richtig rausheben. Du konntest sagen, ja, hier läuft's gut und da. Und hier ist es wirklich so, ja, wischiwaschi. Arase ist so ein bisschen auch ein bisschen die Personifikation davon, die man auch nicht richtig greifen kann. Ja, okay, ja, Stürmer, aber boah.
Ja.
Schwierig.
Dass die Abgänge wehtun, das ist klar. Dass ein Le Beau und Martinovic-Abgang extrem wehtut. Absolut nachvollziehbar und verständlich. Aber trotzdem ist der Kader auf dem Papier meiner Meinung nach besser als Rang 16. Aber das System funktioniert überhaupt nicht. Und dann kommen ja auch noch eklatante Fehler rein.
Mhm.
Und da sollte man entweder systemmäßig ganz schnell was umstellen oder halt wirklich einfach über den Trainer nachdenken.
Der Kader ist natürlich schon... Ja, wie du sagst, die Abgänge tun weh, ist natürlich schon schwächer geworden.
Voll, aber trotzdem immer noch besser als Rang 16.
Das ist so, ja.
Also kann ja nicht sein, dass drei Aufsteiger hinter Mannheim stehen. Für die Ambition, die Mannheim hat. Nichts gegen die drei Aufsteiger. Aber Mannheim spielt für mich aktuell so, wie man spielt,
drei wenn
man
Aufsteiger im hinter Mannheim?
Und auf,
vor Mannheim meinst
du? Vor Mannheim.
Gott sei Dank.
Vor Mannheim. Und also, die spielen so wie eine Mannschaft, die im tiefsten Abstiegskampf hat und richtig Panik und Schiss hat. Und diese Verunsicherung, es wirkt auf dem Platz so wie, ja, hier nimm du mal den Ball, weil ich habe Angst. Die haben Angst, Fehler zu machen und dadurch machen sie noch mehr Fehler.
Und Arminia Bielefeld spielt jetzt als nächstes gegen auswärts in Duisburg. Das könnte nochmal ein ordentliches Aufbauspiel sein. Könnte, muss es nicht.
Arme Duisburger.
Kann auch nochmal ins Gegenteil umschlagen. Ne? Auch für Duisburg kann es ein Aufbauspiel sein. Ich sag's nur. Ja, und dann.
Sehe ich nicht unbedingt leider.
Was?
Sehe ich leider nur nicht unbedingt.
Ja, und dann spielst du zu Hause gegen Ingolstadt. Und dann sehe ich, wenn Bielefeld mal so einen dicken Brocken wie Ingolstadt, und ist jetzt nicht der dickste Brocken, aber es ist ein qualitativ nochmal.
Spielerisch schon guter.
Genau, qualitativ nochmal deutlich eine Steigerung. Wenn du die schlagen kannst, dann glaube ich, geht da was bergauf. Philipp ist da ja noch ein bisschen negativer Bielefeld eingestellt als ich. Ja. Und
ich fahre nicht mit Schniert Fanbus auch mit dir.
Ja, ich möchte jetzt hier auch mal eine Sache machen, die ich noch nie gemacht habe, nämlich meinen Podcast-Prinzen vorziehen. Denn ich nehme tatsächlich den als Podcast-Prinzen, den ich letzte Woche vorhergesagt habe. Ich habe mich wahnsinnig schwer getan, einen Podcast-Prinzen zu nehmen. Es gab noch einen anderen, den man hätte nehmen können, wovon ich aber ausgedacht habe, dass du ihn vielleicht nimmst. Deswegen habe ich mich tatsächlich entschieden für Fabian Klos. Er war an zwei Toren beteiligt. Ich finde immer, wenn der den Ball hat, der strahlt eine Ruhe aus, der strahlt, der ist mit der beste Mann auf dem Platz. Der Mann ist gefühlt 100 Jahre alt. Und das ist der Fels in der Brandung und die Mannschaft braucht den halt immer noch, auch wenn der uralt ist und dann in der 75. auch ausgewechselt werden muss. Aber ja, was der für eine Ruhe ausstrahlt, was der am Ende auch für eine Übersicht hat, du merkst dem an, der kann das ganze Team auch ein bisschen beruhigen und ich finde, dass...
Also ist es tatsächlich das erste Mal vorgekommen.
Ja gut, ich habe es aber jetzt erzwungen, ich hätte auch wen anders nehmen können. Ne? Aber ich habe auch schon mal häufiger, wo ich es hätte nehmen können, es nicht gemacht. Ne? Letzte Saison in Britannien zum Beispiel, einmal habe ich, glaube ich, war eine Möglichkeit, habe ich mich dagegen entschieden. Jetzt entscheide ich mich tatsächlich mal Fabian Klos zu nehmen. Auch wenn es natürlich auch andere Kandidaten gibt.
Soll ich meinen dann... Nee, ich reveal meinen später.
Okay. Ich habe schon eine Ahnung, wer sein könnte. Und ich sag dir auch, warum ich ihn nicht genommen habe.
Okay.
Aber
was ist, wenn du mit deiner Ahnung falsch liegst?
Könnte sein.
Dann kannst du ja trotzdem sagen, warum du ihn nicht genommen hast.
Ja, könnte ich.
Wollen wir zum nächsten Spiel
gehen? Tun wir.
Der SSV Ulm hatte die SG Dynamo Dresden zu Gast.
Spitzenspiel.
Und von der Paarung war Arminia Bielefeld gegen Waldhof Mannheim das Topspiel. Ich würde aber sagen, vom Tabellending her war Dresden gegen Ulm das absolute Topspiel.
Naja, es war Erster gegen Zweiter, ne?
Erster gegen Zweiter. 2-2 ging es in der Pause. 3-2 Sieg Dresden war der Endstand.
Dann führen
wir uns gerade.
Ich lass gerne weiter das Sportliche jetzt machen, weil mein Handy fast leer ist.
Ja, dann mache ich das doch gerne. Es ging damit los, dass Cienza eine erste Chance hat, allerdings an Stefan Drill-Jazard scheitert. Danach ist es eine Cienza-Ecke auf Jabro, der den Ball verwandelt. Auch Lewald ist da noch entscheidend dran. Lewald, ein Spieler der Dynamo. Kutschke dann per Kopf nach Freistoß zum Ausgleich. Borkowski nach Flanke mit der Chance, aber Ortak mit einer Riesenreaktion auf der Linie. Kammerknecht ist dann nach der Ecke der Mann, der das 2-1 erzielt. Röser, der Drillatzer in der Folge tunnelt zum 2-2. Also es ging hin und her. Und all das war die komplette erste Halbzeit. Also ein wahnsinnig gutes Fußballspiel
ja.
Am heutigen Sonntag.
Hört mal zu, Haching-Sandhausen.
Dann ist es, zweite Hälfte beginnt damit, dass Meier einen Freistoß schießt, der diesen allerdings knapp drüber setzt. Zimmerschied ist dann der Mann von der Linie aus, der Kammerknecht sucht und findet, der dann zum 3-2 trifft. Dynamo hat dann in der Folge nochmal eine Doppelchance in Form von Ehlers und noch einmal Claudio Kammerknecht, der bereits zweimal getroffen hat. Beide Male scheitern sie allerdings und dann ist es Ehlers, der ja noch fast hier zum tragischen Held wird. Erst die Doppelchance, die er nicht nutzt und danach fast ins eigene Tor trifft. Glücklicherweise nicht passiert. Dresden gewinnt in einem packenden, guten, geilen Fußballspiel mit 3-2. Unglücklich für Ulm, gut für Dresden, die damit mit 25 Punkten weiterhin auf Rang 1 stehen.
Du hattest die Folge letzte Woche ja nicht hören können. Aber Philipp hat den Take gemacht, dass, was war jetzt der Take, dass Ulm aufsteigt? Ja, er hatte Ulm als Aufsteiger getippt.
Da hatten wir, das deckt sich mit dem, was Philipp und ich in der Folge, wo du nicht da warst, auch besprochen hatten. Und wo ich ihm auch voll zustimme, Ulm hat so ein bisschen Elversberg-Vibes.
Ja.
Spielen ähnlichen Fußball, attraktiv, offensiv, gnadenlos. sind halt nur nicht Elversberg, weil sie eben auf Rang 3 stehen und defensiv anfälliger sind, als die SVS letzte Saison war. Aber es ist sehr ist ähnlich so? Zu Elversberg-Stil. Ja, finde ich schon. Ich finde sie defensiv anfälliger als Elversberg. Letzte Saison, ne? Die Saison 2.
Ich finde, Elversberg hatte letztes Jahr eine viel mehr Leichtigkeit drin. Ich habe Ulm, wobei Ulm merkst du, dass es sehr, ich will nicht sagen, systematisch erzwungen, aber da merkst du, da ist auch Effort dahinter. Und bei Elversberg war vieles, ja, wirkt alles so leichtfüßig, schnell, einmal mal hier, zack, 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 Tor.
Ja, okay.
Und hast du in Ulm nicht, da merkst du, das sind alles Arbeitssiege, die sie holen, aber gute Siege.
Ja, klar. In Ulm steckt mehr System, also mehr taktisches Spielverständnis an sich hinter, während das bei Elversberg magischer wirkte. Bei Elversberg wirkt es mehr aus einem Guss. Das aber trotzdem ist eine Ähnlichkeit, finde ich, zu sehen, weil sie beide offensiv attraktiven Fußball zumindest versuchen zu spielen, die Ulmer.
Ich tue mich ja immer noch schwer, Ulm da. Also ich kann Philipp mehr und mehr verstehen, weil ich glaube, dass mein Problem ist, also was heißt Problem? Ich sage immer Problem, aber ich, ne, natürlich tue ich mich schwer, Ulm jetzt als Aufsteiger zu tippen, aber du hast halt die Konkurrenz außer Dresden ist halt nicht so groß. Und das hatten wir letzte Woche auch schon besprochen. Wer soll denn kommen? Also ich sehe da jetzt keine
Regensburg und Aue.
Ja, aber Regensburg weiß ja selber, wie die spielen. Ne?
Ja, ich weiß.
Aue weiß ich, Aue weiß glücklich. Jeder, wie die spielen. Also das, Aue, die wissen selber nicht, durch. Wie sie auf Platz 4 stehen. Ja. Jetzt kann ich wieder alles anhören.
wird kein Ende nehmen.
Ne, Viktoria Köln spielerisch, okay. Aber der
offensiv
der
voll Rest. Mithalten können, aber defensiv halt nicht. Ja, der Rest ist keine Konkurrenz aktuell.
Also vielleicht
aber nicht Ulm bei echt
Glück, wer weiß. Aber Regensburg...
Die Liga letztes Jahr war schon stärker als dieses Jahr, finde ich.
Ja, es kommt immer drauf an. Ich finde, letztes Jahr war die... ich finde, dieses Jahr ist die, die Spitze nicht so stark. Dafür ist der... Wie sagt man es schön? Das Ceiling ist nicht
Kern
so
der Mittelfeld.
Das Ceiling ist nicht so stark, aber der Floor-Wert ist ganz gut. Also
ja, stimmt.
Unten ist es ganz gut. Also ich würde sagen, ja, die stimmt. Letzten, die jetzt, die untersten vier, würden, glaube ich, im letzten Jahr die untersten vier nach dem 11. Spieltag oder auch meinetwegen, die abgestiegen sind,
klar schlagen.
Also das ist
ja.
Qualitativ besser.
Denke ich auch.
Wenn ich da jetzt ein
sorry, ist von Meppen.
Ja, wenn ich dann Meppen vergleiche, die teilweise richtig miesen Fußball gespielt haben. Wer hat noch unten drin gestanden? Die abgestiegen
sind. Zwickau
hat richtig mies gespielt. Bayreuth teilweise 6-7-0 gegen Wiesbaden auf die Fresse gekriegt.
Und jetzt noch mal drunter. Oldenburg, natürlich.
Ja, und Oldenburg hatte halt am Anfang eine ganz gute Phase, aber danach eigentlich nur noch mies gespielt. Ja, und da sind alle drüber. Halle spielt. Ne, wenn wir über Halle reden, ne, Halle hat eigentlich gute Veranlagung, aber einfach einen zu schwachen Kader, meiner Meinung nach. Bleibt auch so, defensiv ist das nicht gut. Duisburg, boah.
Was hat Ristic machen lassen?
Was fängt man bei Duisburg?
Da kannst du über alles reden.
Ja,
da
hast du einen komischen
Duisburg Trainer, tut der Headwear-Abgang.
Seltsame Abwehr. Du hast einen Janda, der dich da noch ein bisschen rettet. Aber der ist halt auch kein, ja, der ist halt kein Jinma, der mal eben die Mannschaft auf den Rücken nimmt und die vom Abstieg
bewahrt. Und die halt komplett durchträgt.
Ja.
Janda soll das sein, aber das ist er halt
und
nicht.
Lübeck,
zumal Janda auch von der Position 6er, 8er
ist. Lübeck zahlt halt aktuell sehr viel Lehrgeld.
Ja, das stimmt. Die aber meiner Meinung nach noch den besten Fußball von den vier da unten spielen.
Ja, da gehe ich mit. Ne, Halle spielt auch guten Fußball, aber...
ist insgesamt anfälliger als Lübeck.
Da,
Lübeck
das ist so.
Lübeck zahlt halt Lehrgeld, ja. Ich würde ihm sagen, im direkten Duell ist Lübeck trotzdem besser als Halle.
Haben die schon gegeneinander gespielt?
Das weiß ich nicht. Das checke ich aber mal.
Ich habe das Gefühl, ja, aber ich weiß es nicht
genau. Ja, haben sie. Ja, waren 2-2.
Ah ja. Ja, okay. Stimmt. Kann mich schon mal gar nicht mehr dran erinnern. Wann war denn das?
Das war vor der englischen Woche.
Ah ja, ja. Das, deswegen kann ich mich dran erinnern, weil es so hintereinander war. Wollen wir zum letzten Spiel gehen?
Ja, nee, stimmt nicht. Vor der englischen Woche war gegen Saarbrücken. Nee, in der englischen Woche war Saarbrücken, dann war Freiburg. Und jetzt Regensburg, davor. Also der spielt davor der englischen Woche, genau.
Ah, okay.
Da haben sie gegen Halle gespielt, wo wir keine Folge bringen konnten aufgrund von Zeit. Aber letztes Spiel.
Letztes Spiel. Preußen Münster, 60 München.
1-1 Endstand. Und gehen wir eben durchs Sportliche. Richter hält einen Ball von Rovca relativ früh in der Partie. Danach eine Doppelchance von Richter, die Latte verhindert. Nee, eine Doppelchance gab es, aber Richter und die Latte verhindern. So rum.
So ist es.
Danach ist es Schröter und Schwarz, die eine Doppelchance haben. Sie scheitern. Denn Schulze Niehaus pariert sehr, sehr stark. Niehus heißt er. W kam danach mit Kopfballchance auf Seiten der Münsteraner das erste Mal, allerdings auch ungefährlich. Schwarz dann nach Ballverlust von Preußen zum 1-0 Führungstreffer. Danach ist es Grodowski mit einem Schlenzer leicht drüber. Münster mittlerweile in dieser Partie etwas besser angekommen. Zeigt Einsatz und der zahlt sich aus, denn Scherder trifft per Kopf nach Flanke zum 1-1. Ausgleich und die letzte nennenswerte Szene war ein langer Ball auf Renizi, der aber wieder am starken Schulze Niehus scheitert. Somit endet das Spiel 1-1. Ein Ergebnis, mit dem, ja, ich würde sagen, Münster deutlich besser leben kann als 60. Ja. 60 rutscht ab auf Rang 14, rennt dem eigenen Anspruch weiterhin hinterher. Münster rutscht einen Platz nach oben auf Rang 6, setzt sich da oben erstmal fest. Aber, jetzt kommt das große Aber, zwischen Rang 6 und Rang 14 ist ein Unterschied von 2 Punkten.
Mhm. Ja, die bekannte Engel, dritte Liga, ne?
Ja.
Ja, 60 München für mich absolute, also das Durchschnittsteam aktuell der Saison. Also du hast Punkte, die gefallen, du hast Punkte, die nicht gefallen. Ungefähr in der Waage, mal gewinnen sie, mal verlieren die anderen.
Ja, das stimmt.
Und also aktuell wirklich absoluter Durchschnitt. Preußen, gegen 1-1 gegen Preußen. Ich glaube auch aus 60er Sicht, ja, willst mehr haben, aber auswärts nimmst du den Punkt auch mit. Ne, gerade wenn dann wenn Hiller verletzt ist, können beide mit leben und ja, nach Preußen wieder nicht mit einer Niederlage. Was ist jetzt das weitere Programm für Münster? Ich guck mal ganz kurz. Ich muss noch Akku haben fürs Tippen.
Soll ich sonst gucken?
Ja, nee, jetzt gucke ich. Ich mach mal eben Energiesparmodus an. Der hilft aber irgendwie nie. Jetzt geht's gegen
Dresden. Nicht so, wie er helfen sollte.
Jetzt geht's gegen Dynamo, Regensburg und Ulm. Also die Top 3. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit für Münster.
Okay, das ist nicht ohne.
Jetzt wird's spannend. Und ich bin echt gespannt. Also ich glaube schon, dass sie das ein oder andere Mal überraschen können. Also so Dresden in die Suppe spucken, gut, man spielt auswärts in Dresden, das ist natürlich nochmal schwieriger. Ich glaube, gegen Regensburg, da könntest du wirklich aber mal richtig Lehrgeld zahlen. Da hält Joe Enoch schon die Hand auf fürs Lehrgeld. Also da läuft Münster aber komplett in den Joe Enoch rein, das sehe ich schon kommen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Leider.
Kannst du unnachstellen, dass das 2-0 für Regensburg ausgeht.
Ja, oder 1, ja, 2-0, zwei Ecken.
Ja. Gut. Haben wir noch was dazu?
Nee, ich nicht mehr. Wir kommen zu meinem Podcast-Prinz und dann zu den Tipps, würde ich sagen.
Jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja Fabian losgenommen.
Wen du glaubst, wen ich nehme.
Komm, ich hätte Kammerknecht gedacht, weil ein Doppelpack gegen Ulm.
Ist auch richtig. Ist ein Verteidiger. Zwei Tore vom Verteidiger, ist klar, dass ich den nehme.
Ja, ich habe ihn deswegen nicht genommen. Er hat natürlich ein gutes Spiel gemacht. Die Tore waren halt so zweimal eingeschoben. Ne? Also ja, Verteidiger, absolut.
Er ist ein Verteidiger.
Du hast absolut recht, aber ich wollte halt auch mal jetzt mal Fabian Klos, weil ich auch den Impact für den Verein einfach stark finde. Und mit der Hoffnung, dass du Kammerknecht nimmst.
Voll in Ordnung.
Da kann ich nämlich ruhigen Gewissens schlafen, kann ich dann Fabian Klos nehmen.
Voll in Ordnung, aber wie gesagt, ich habe Claudio Kammerknecht und ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Ich hatte den letzte Saison nämlich schon mal. Ich weiß aber nicht, welcher Spieltag. LOL!
Elfter Spieltag.
Ich hatte ihn letzte Saison am 11. Spieltag.
Das ist ja witzig.
Richtig witzig. Ja. Da hat er ein Tor gemacht. Aber tatsächlich am 11. Spieltag. Okay, das ist ein bisschen gruselig.
Das stimmt.
Aber irgendwie ziemlich cool. Ja, 11. Spieltag, das ist der Claudio Kammert-Nicht-Spieltag.
Ja, so ist es.
Kann er echt, der Kammert nicht.
Nein, es wird nicht der Titel.
Das ist ein Podcast-Titel? 11. Spieltag, kann er echt?
So, wir tippen. Ich muss schnell machen, weil mein Handy gleich ausgeht.
Ja, alles gut, dann gehen wir in die Tipps.
Das kann ich jetzt einfach immer sagen, wenn ich es beschleunigen will, aber es stimmt wirklich.
Ja, willst mich nur loswerden.
Sag mir einen Tipp. Waldhof Mannheim nicht will schlafen. Waldhof Mannheim gegen Borussia Dortmund. Ich muss morgen früh raus.
Ja, wir wollen das hier schnell machen. 1-1.
1-1. Ja, zu Hause.
Mannheim spielt zu Hause, da punkten sie wenigstens.
Boah, ich sehe aber auch nicht, dass sie gewinnen. 1-1,
guter Tipp. Wenn sie verlieren, fliegt Rüdiger Rehm.
Ja, gehe ich mit. Gehe ich sofort mit. Glaube ich auch.
Egal, wie sie verlieren.
Und sie verlieren.
Ob 2-1. Unglücklich oder wie auch immer. Wenn sie fliegen, fliegt er.
Ich glaube da selber nicht ganz.
Wenn sie verlieren, fliegt er.
2-1 Dortmund.
Was hattest du jetzt gesagt? Entschuldige.
So, jetzt ist der Moment, wo du sagst, jetzt sag mir was zu 60 München.
Ja, ich hatte aber deinen Tipp bei Waldhof gegen...
2-1 Dortmund. Grade.
Ah, okay. Ja, geh ich, ist in Ordnung. Dann sag mal 60 gegen Freiburg.
60 gegen Freiburg, da glaube ich an ein 1-1.
Ja, oh, es war meiner. 0-0.
Dann bist du dran mit Halle gegen Regensburg.
Regensburg gewinnt 2-1.
Boah, ich sag Halle hat nämlich dieses Lehrgeld nicht. Halle gewinnt das Ding. 2-1, Regensburg.
Das habe ich nämlich auch überlegt.
Die kennen aber Joe Ennox.
Andererseits ist es Joe Ennox.
Nee, die lassen sich nicht verarschen. Halle lässt sich nicht verarschen.
Ich glaube auch nicht, dass sie sich von ihm verarschen lassen, aber...
So, Lübeck-Köln.
Ja, gib mir mal was bei Lübeck gegen Köln.
Ah ja, danke. das ist alles so komisch enge Spiele, ne?
Ja.
Lübeck gegen Viktoria Köln.
Ich finde, bei Lübeck lügt die Tabelle.
Lübeck.
Ja, Lübeck.
Ja, zu Hause. Das wird eklig für Viktoria. Deswegen wird es ein... Ich sehe... Lübeck gewinnt das. Ich weiß auch nicht, warum. 2-1.
Ja, ich sag 3-2.
Dass ich gegen Viktoria Köln tippe, das ist, glaube ich, das erste Mal gefühlt. Aber ich...
In dieser Saison zumindest.
Also, ja. Dann bist du da mit Dynamo gegen Preußen.
Oh, auch schwer. Ja, aber Preußen zahlt am Ende dann doch ein Lehrgeld bei einem 3-1.
Ich sag ein 4-2.
Auch guter Tipp. Sag mal Ingolstadt-Haching.
Ingolstadt-Haching. Nein.
Danke, dass du den Witz
aufgibst. Naja, 2-0. Das lässt sich Ingolstadt nicht nehmen.
Gehe ich mit einem 3-1 auch da.
Dann sag du mal Duisburg-Bielefeld.
Sorry, liebe Zebras. Bielefeld 3-0. Ich sehe nicht, wer bei Duisburg Tore schießen soll.
Also sagst du?
Dann sag mir mal Sandhausen fair.
Dann sage ich jetzt einfach mein Ergebnis. Ich sag 2-0 Bielefeld. Ich weiß nicht, was du gesagt hast.
Ja, dann war ich wieder weg. Ich hatte 3-0 Bielefeld gesagt.
Achso. Alles gut.
Oh, Sandhausen-Ferl.
Sandhausen-Ferl. Oh, Ferl ist Außenseiter laut Quoten.
Ja, das verstehe ich. Spielen halt in Sandhausen, ne?
In Sandhausen, wolltest du sagen.
Der El Fensico.
Ich glaube trotzdem, dass Ferl das gewinnt. Und zwar völlig überraschend. Jetzt drehe ich komplett durch. 4-1. Ferl gewinnt 4-1 in Sandhausen.
Boah. 2-2.
Und du bist dran. Essen-Saarbrücken.
Essen siegt 2-1.
1-1.
Und tragen wir mit ein Aue-Ulm.
Also Sorry, Aue.
Quoten haben wir hier noch keine.
Nee, sorry, Aue, das könnt nicht alles. Das kann nicht. Also, nee. Nee, nee, nee. 2-0 Ulm.
Ah, den wollte ich. Dann gehe ich mit einem 3-1 Ulm.
So, und wen tippen wir denn für. Also, ich habe einen ganz klaren Tipp für Podcast Prinz. Und das ist ein sehr langweiliger.
Du nimmst einen Fairler.
Oliver Battista Meier. Ja, natürlich, Oliver Battista Meier. Wen sonst bei Fair?
Ja, soll ich auch langweilig sein?
Mach, wie du willst.
Und einen nehmen, den wir schon zweimal hatten, der schon zweimal jetzt wurde? Mit Dennis Cesar? Nee, ich nehme Lübecker. Ich sag, Gözesirin macht's.
Oh, finde ich cool. Das finde ich cool.
Lübeck gewinnt 3-2 und Gözesirin ist der entscheidende Spieler. Außerdem muss ich ja mein Take irgendwie unterstützen, dass er nächstes Jahr höher spielt. Dann sind wir am Ende dieser Folge.
Ja. Kannst gerne nochmal auf Social Media und Co. hinweisen.
Gerne, gerne. Denn wir sind natürlich bei Social Media vertreten. Über Twitter oder bei Twitter findet ihr Marco über @DorthVader, mich über @AllAboutSport. Parallel findet ihr mich separat auf Instagram auch über @AllAboutSports. Ansonsten sind wir natürlich auch auf Instagram vertreten mit dem Podcast 2für3.podcast. Und eine Kicktipp-Liga haben wir auch. Da könnt ihr auch jetzt aktuell noch mit joinen dazukommen, mit da reinkommen. Und beim Tippspiel mitmachen. Der Sieger des Tippspiels bekommt nachher am Ende ein Trikot von uns. Der zweite, liebe Grüße da, gehen raus an Stahlschwein, bekommen ein Wimpel ihres Vereins vom lieben Stahlschwein. Für dieses Vorhaben des Trikots haben wir noch einen kleinen PayPal-Link. Wenn ihr ein bisschen was übrig habt und Lust habt, das Ganze zu unterstützen, dann einfach mal den PayPal-Link abchecken. Da könnt ihr uns ein bisschen was zukommen lassen, was dann mit in den Trikotgewinn reinfließt, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt alles kostenlos mitmachen. Das ist nur so ein kleines Extra, also nur, wenn ihr da Lust und habt und was übrig habt. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr diese Folge wieder euch angehört habt. Vergesst nicht zu tippen, für die, die schon im Tippspiel dabei sind. Geht am Wochenende ins Stadion, unterstützt eure Teams und schon mal vorab ein kleines Entschuldigung von mir für leichte technische Schwierigkeiten am heutigen Tage. Und damit beende ich für heute mein Gerede und übergebe an Marco. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Ja, ich habe da auch nicht viel zuzufügen. Bis dann. Tschüss.